Werbung. Kurze Unterbrechung für eine kleine Herzensempfehlung, und zwar geht es um Still-BHs. Wie wir mittlerweile alle wissen, ist ein gut sitzender Still-BH so wichtig.
Oh ja, das stimmt. Das Letzte, was man in der Stillzeit gebrauchen kann, Marie, ist ein Still-BH, der einschneidet, rutscht oder einfach nicht gut sitzt, oder?
Boah, genau so ist es. Und da kommen wir zu den Still-BHs von Anita Maternity. Schon bei meinem ersten Kind habe ich die BHs wirklich super gerne getragen und jetzt trage ich sie auch wieder. Und deshalb kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin bis heute begeistert, und die BHs sind qualitativ hochwertig, super weich, sitzen angenehm und geben trotzdem tollen Halt.
Anita gibt es eine große Auswahl an Modellen und vielen Größen, teilweise sogar bis Cupgröße L. Wenn ihr also gerade schwanger seid oder stillt und noch einen tollen Still-BH sucht, schaut euch unbedingt mal das Sortiment von Anita Maternity an.
Mit unserem Code HALLOHEBAMME15, alles kleingeschrieben und zusammen, spart ihr sogar 15% auf anita.com.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Wir sind schon in Folge 7.
Wie schnell das wieder ging, oder?
Unfassbar. Fast die Staffel schon wieder geschafft. Und heute widmen wir uns einem Thema, welches in vielen Schwangerschaften eine Rolle spielt oder zumindest als Begriff, sagen wir mal so, schnell im Raum steht, nämlich, ich drop ihn jetzt direkt mal, Risikoschwangerschaft.
Und da finde ich super wichtig, dass wir heute mal drüber sprechen, was bedeutet das eigentlich genau? Und noch viel wichtiger, was verändert sich dadurch eigentlich im Alltag einer Schwangerin, sowohl in der Betreuung, aber auch im Gefühl der Frau, aber auch der Eltern? Oder? Weil das macht ja schon was mit einem, wenn das so im Raum steht und gesagt wird. Und deswegen möchten wir euch heute hier fundiert, aber auch einfühlsam an dieses sehr wichtige Thema heranführen, was immer mehr Schwangere betrifft.
Genau, wir, also du, liebe Anja, und ich sprechen heute darüber, was hinter diesem Begriff steckt, welche Formen es davon auch gibt und wie Hebammen Frauen in dieser besonderen Zeit auch begleiten können.
Und ich würde gerne direkt damit anfangen, weil Marie, du bist ja aktuell immer noch schwanger.
Immer noch, richtig.
Immer noch. Man muss ja dazu sagen, aber
jetzt
mal
Kugel
ganz ehrlich.
Die schiebe ich immer noch vor mir her.
Während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Ja. Wir haben das ja schon auf Instagram gedroppt, dass wir ein bisschen vorproduziert haben. Deswegen jetzt aktuell sitzt du noch schwanger hier vor mir.
Wenn diese ausgestrahlt wird, wird das Baby
mehr
geboren sein.
Genau, es sei denn, du brütest einen Elefanten aus. Das wollen wir nicht hoffen.
Hoffentlich nicht. Sagen wir mal so, hoffentlich bin ich nicht mehr schwanger zu diesem Zeitpunkt.
Genau. Deswegen frage ich dich jetzt heute hier einfach mal ganz direkt. Zählst du zu den sogenannten Risikoschwangeren? Ich weiß das natürlich als deine Hebamme, aber verrätst du es auch unseren Hörerinnen und Hörern?
Ich verrate es sehr gerne. Nein, ich gehöre nicht dazu. Aber eine gute Freundin von mir, die aktuell schwanger ist, die gehört dazu. Sie hat eine Risikoschwangerschaft, aber nicht, weil es Komplikationen gibt. Und deshalb erzähle ich das heute auch hier und erwähne sie, sondern weil sie über 35 Jahre alt ist. Und das alleine reicht schon, um in dem Mutterpass den Vermerk Risikoschwangerschaft zu bekommen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum wir dieses Thema heute nochmal genauer beleuchten und unter die Lupe nehmen möchten.
Absolut, denn viele Frauen sind erstmal zu Recht erschrocken, wenn sie dieses Kreuzchen in ihrem Mutterpass vorfinden. Und da ist es wichtig zu differenzieren. Das bedeutet nicht immer automatisch, dass etwas nicht stimmt, weil das zeigt das Beispiel von deiner Freundin eigentlich gerade ganz schön. Bei mir hingegen war das Kreuzchen, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt und mir jetzt auch schon länger auf Instagram gefolgt, weiß das ja. Ich hatte eine Risikoschwangerschaft aufgrund dessen, dass ich sehr früh in der Schwangerschaft schon vorzeitige Wehen hatte und auch immer wieder vaginale Blutungen und deswegen auch sehr lange, sehr strenge Bettruhe halten musste. Und da ist es ja irgendwie, ja, selbsterklärend, dass man natürlich genauer in der Schwangerschaft nochmal hinschaut, dass man zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Aber das gilt eben generell auch für Risikoschwangerschaften. Und deswegen lass uns doch jetzt erstmal, jetzt haben wir den Begriff so oft schon gesagt und ihr habt jetzt auch schon so ein paar Formen davon gehört. Lass uns doch erstmal klären, Marie, ab wann gilt denn eine Schwangerschaft überhaupt als Risikoschwangerschaft? Weil das ist jetzt ja schon eine große Bandbreite. Älter als 35 Jahre, vorzeitige Wehen, vaginale Blutung, strenge Bettruhe. Also.
Da ist eine riesengroße Diskrepanz, die du gerade angesprochen hast, ne? Bei Komplikationen, die wirklich vorliegen, die einen körperlich betreffen, mental betreffen oder ein Kreuzchen bei älter als 35 ist. Und laut Mutterschaftsrichtlinien wird jede Schwangerschaft individuell betrachtet. Eine Schwangerschaft kann als Risikoschwangerschaft eingestuft werden, wenn bestimmte medizinische, psychische oder auch soziale Faktoren vorliegen, die das Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft erhöhen können. Und deshalb gibt es auch im Mutterpass diesen schönen Katalog, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu, wo eben viele Kreuzchen gesetzt werden, um eben herauszufinden, liegt eine Risikoschwangerschaft vor oder nicht.
Und das kann zum Beispiel, wie gerade von dir schon angesprochen, das Alter über 35 Jahre sein, aber auch nochmal ganz gegenteilig, auch unter 18 Jahren spricht man von so einer sogenannten Risikoschwangerschaft.
Jetzt fragen sich vielleicht einige über 35, okay, aber warum ist eine Schwangerschaft unter 18 eine Risikoschwangerschaft? Weil es nämlich so ist, dass der Körper vielleicht noch nicht vollständig ausgereift ist, wie das Becken, die Gebärmutter vielleicht auch noch im Wachstum ist und es deshalb zu einem erhöhten Risiko für Frühgeburt oder auch eher komplikationsreiche Geburten kommen kann. Die Nährstoffversorgung spielt hier auch rein, weil junge Schwangere haben selbst einfach noch sehr einen hohen Bedarf an Nährstoffen, die der Körper braucht, die sie dann zusätzlich mit dem ungeborenen Kind teilen. Aber sie haben auch ein höheres Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, wie zum Beispiel Blutarmut, Bluthochdruck oder eben auch die Frühgeburtlichkeit, wie gerade angesprochen. Und als letzten Punkt sind aber auch soziale Faktoren noch hier mit dabei. Denn häufig spielen auch psychosoziale Aspekte eine Rolle, die zum Beispiel einfach das Umfeld betreffen, ne? Je nachdem, wo sie gerade leben, wie sie groß werden. Oft befinden sie sich ja selbst noch in der Pubertät in der Zeit. Das heißt, sie selbst sind ja auch erst noch dabei, erwachsen zu werden und müssen sich schon mit sehr vielen Aufgaben beschäftigen, die damit eigentlich kollidieren, beziehungsweise sie selbst erwachsen werden, aber gleichzeitig auch müssen sie viele Entscheidungen treffen, die sehr erwachsen sind. Also man kann sich das ja, glaube ich, schon vorstellen, dass das auf jeden Fall auch noch eine große Aufgabe ist, die eben in der Schwangerschaft nochmal mit reinzählen können. Aber Anja, magst du uns nochmal sagen, warum zählt eine Schwangerschaft über 35 Jahren denn eigentlich dazu?
Zum einen ist es da das genetische Risiko, was erhöht ist, also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Chromosomenveränderung, zum Beispiel Trisomie 21, die steigt einfach mit dem Alter der Eizellen. Aber auch das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen ist erhöht. Bei in Anführungsstrichen älteren Schwangeren gibt es einfach ein erhöhtes Risiko für einen Gestationsdiabetes, für einen Bluthochdruck, aber auch für die sogenannte Präeklampsie. Und ja, auch der Geburtsverlauf, das möge man immer nicht meinen, ist immer so ein Thema, denn statistisch gibt es häufiger Komplikationen bei der Geburt. Also zum Beispiel die Rate für eine Bauchgeburt steigt oder aber auch für eine Saugglockengeburt. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, je älter eine Frau wird, desto mehr ist die Fruchtbarkeit eingeschränkt und auch generell die Eizellqualität, weil einfach mit zunehmendem Alter die Anzahl und Qualität der Eizellen abnimmt. Das ist einfach so. Bei uns tickt eine Uhr. Ja, das wissen wir Frauen alle. Und deswegen wird ab dem Alter von 35 Jahren das Kreuzchen bei der Risikoschwangerschaft gesetzt, ist in den Mutterschaftsrichtlinien so definiert. Sind immer viele ganz erstaunt, als wir das Thema mal hatten vor kurzem auf Instagram. Also ich dachte, ich bin auch über 35. Manche Gynäkologen, Gynäkologinnen haben das gemacht, andere wiederum nicht. Und das ist ganz klar definiert. In Mutterschaftsrichtlinien gibt es einen Paragraphen, der das so definiert bei Risikoschwangerschaft.
Jetzt haben wir uns einen Punkt ein bisschen genauer rausgepickt und jetzt auch etwas genauer beleuchtet. Aber kannst du uns nochmal sagen, wann noch ein Kreuzchen gesetzt wird oder bei welchen Punkten oder die jetzt auch wirklich im Mutterpass schon stehen, falls ihr einen Mutterpass habt und ihr euch jetzt fragt, gehöre ich vielleicht selbst dazu oder interessiert es euch, schlagt gerne einmal kurz die Seite auf. Den Risikokatalog, wie er genannt wird, findet ihr da auch. Aber magst du, wenn man jetzt auch keinen Mutterpass kurz zur Hand hat, uns nochmal 2, 3 Punkte nennen, wo man Kreuzchen setzen könnte?
Ja, gerne, weil ich glaube, das hilft auch nochmal so ein bisschen besser, das einzuordnen. Zum einen bei Vorerkrankungen. Wie zum Beispiel, wenn ihr schon einen bestehenden Diabetes mellitus habt oder aber wenn sich bei euch in der Schwangerschaft auch ein sogenannter Gestationsdiabetes entwickelt, dann zählt ihr zu den Risikoschwangeren. Auch ein Bluthochdruck, sowohl schon vor der Schwangerschaft bestehend als auch sich in der Schwangerschaft entwickelnd, ist immer ein Risiko und immer auch bei Mehrlingsschwangerschaften. Also wenn ihr schwanger seid mit Zwillingen, mit Drillingen. In Berlin waren jetzt neulich wieder Fünflinge, die zur Welt kamen.
Hat Diana erzählt.
Absoluter, ne? Wahnsinn. Also auch das ist natürlich mit einem erhöhten Risiko verbunden, wenn mehrere Kinder ausgetragen werden.
Insgesamt muss man sagen, gibt es 50 Kreuze, die man setzen kann. Also wir zählen jetzt hier nicht alle auf, weil sonst wäre es nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Begriffen, die wir machen. Also es gibt noch mehrere Punkte.
Und es ist ja auch eine ziemlich breite Definition.
Also das ist ja runterzubieten. Das ist eine super breite Definition, genau. Das heißt, also falls euch das interessiert, könnt ihr gerne einmal einen Mutterpass oder es auch gerne im Internet einmal recherchieren. Da werden euch alle Punkte einmal angezeigt. Aber man sieht schon, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr breite Definition, wie du es auch gerade schon gesagt hast, Anja. Und wichtig ist auch, dass das Etikett in Anführungszeichen Risiko nicht mit Panik gleichgesetzt wird. Es heißt einfach viel mehr, wir schauen genauer hin und wollen euch besonders gut in dieser Schwangerschaft begleiten. Und im Mutterpass gibt es auch einige Fragen, die dazu beginnen, eben abgefragt werden, wie wir gerade gesagt haben, dass man das eben weiß, damit man auch euch darauf vorbereiten kann, wie begleitet man euch in der Schwangerschaft, wie häufig finden auch Vorsorgetermine statt, wie häufig seht ihr eure Hebamme, euren Gynäkologen, eure Gynäkologin. Und da muss man, wie gesagt, nicht direkt in Panik verfallen. Wir verstehen trotzdem, dass es erstmal Unsicherheiten, Ängste und Fragen aufwirft, die auf jeden Fall geklärt werden sollten. Aber zunächst bedeutet es erstmal, wir schauen bei dir einfach nochmal ein bisschen genauer hin.
Du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen, aber lass uns doch da nochmal reingehen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz genau für eine Schwangere? Einfach engmaschigere Betreuung und Kontrollen bei eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin und auch bei eurer Hebamme. Zusätzliche Ultraschalluntersuchungen sind da meistens auch vorgesehen. Gegebenenfalls auch schon eine frühzeitige Einbindung in ein sogenanntes Perinatalzentrum. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, was ist das? Das ist einfach ein größeres Haus, eine größere Klinik mit einer entsprechenden Versorgungsstufe, sowohl mütterlicherseits als auch für euer Kind, ja, dass da einfach engmaschigere Kontrollen stattfinden, beziehungsweise überhaupt Kontrollen in der Schwangerschaft. Eventuell muss sogar ein zusätzlich spezialisierter Arzt einbezogen werden. Da legen einige Frauen während der Schwangerschaft, das erleben wir auch immer wieder, ganz schöne Strecken zurück, damit sie entsprechende Spezialisten in Deutschland aufsuchen können, weil nicht in jeder Region ist natürlich die entsprechende Versorgung da und sitzt da auch ein spezialisierter Arzt, eine spezialisierte Ärztin. Und was es eben auch zur Folge haben kann, ist, dass eine Geburt in einer Klinik mit einer sogenannten Maximalversorgung angestrebt werden sollte. Also wo einfach sowohl für die mütterliche Seite als auch für die kindliche Seite rund um die Uhr eine medizinische Versorgung zur Verfügung steht.
Aber auch wir Hebammen werden hier häufiger stärker involviert, weil wir natürlich oft erstens in Kenntnis gesetzt werden, wenn neue Untersuchungen da sind, wenn neue Befunde dazukommen oder wir auch mal nachfragen, hey, wie geht's? Machen wir natürlich bei den anderen auch, aber wenn es halt viele verschiedene neue Ereignisse oder ähnliches dazukommen, sind wir natürlich da auch mehr mit drin. Aber die Risikoschwangerschaften, liebe Anja, lassen sich ja auch in verschiedene Arten einteilen. Wollen wir darauf vielleicht gerade nochmal ein Augenmerk legen und magst du uns dazu gerade nochmal mehr erzählen?
Das macht, glaube ich, Sinn, weil ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Man unterscheidet da die maternalen Risiken, also Risiken, die bei der Mutter einfach liegen, und die fetalen Risiken, also Risiken, die das Kind betreffen. Und ich zähle die jetzt mal auf, damit ihr einen Überblick bekommt. Und ich starte da jetzt einfach mal mit den mütterlichen Risiken, den maternalen Risiken. Das sind zum Beispiel Vorerkrankungen. Eine Epilepsie kann das sein zum Beispiel oder auch, wenn eine Gerinnungsstörung vorliegt. Das kann das Alter sein, das haben wir gerade ja schon ausführlich besprochen. Das können aber auch zum Beispiel Autoimmunerkrankungen sein. Zum Beispiel ein Lupus ist da etwas. Psychische Erkrankungen sollte man erwähnen, ne? Und psychosoziale Faktoren. Also zum Beispiel, wenn eine Suchtproblematik bekannt ist oder instabile Lebensverhältnisse oder auch Belastung durch die Partnerschaft vorliegen. Das ist schon auch wichtig, dass man da ein Augenmerk drauf legt. Oder auch zum Beispiel so Geschichten wie Myome, Uterusanomalien, wenn Operationen an der Gebärmutter schon mal stattgefunden haben. Das ist natürlich ein Risiko einfach bei der Schwangerschaft, das vorliegt und was unbedingt bekannt sein sollte. Und was auch immer ist, dass bei einer Folgeschwangerschaft geburtsverlaufbezogene Risiken betrachtet werden. Also wenn ihr schon ein Kind geboren habt, dann wird die Geburtsanamnese erhoben für die Folgeschwangerschaft. Und da wird eben nochmal geschaut, hattet ihr bei vorangehenden Geburten eine Bauchgeburt, also einen Kaiserschnitt, ne, was eben ja auch wieder eine Operation an der Gebärmutter ist. Gab es bei euch schon eine Frühgeburtlichkeit in vorangegangenen Schwangerschaften? Gab es auch schon Schwangerschaftsverluste? Auch das ist wichtig, dass man das weiß. Oder gab es auch mal eine Störung mit der Plazenta? Ne? Und ja, das sind alles so Faktoren, die einfach da reinspielen. Wird es als Risiko bewertet, ja oder nein?
Und da ist trotzdem nochmal wichtig zu betonen, nicht jede Situation, auch die du hier gerade aufgezählt hast, Anja, sind automatisch Notfallsituationen. Ne? Viele Schwangerschaften verlaufen völlig komplikationslos, weil bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel auch Autoimmunkrankheiten, vielleicht gut eingestellt sind. Ne? Zum Beispiel eine Epilepsie, da es aber Anfälle lange nicht aufgetreten sind.
Oder auch gar gut eingestellt sind.
Oder da auch gut eingestellt sind. Ne? Also da gibt es ja auch viele Punkte, die vielleicht ja auch vor der Schwangerschaft schon so gut verlaufen sind, dass sie jetzt nicht unbedingt zum Notfall in einer Schwangerschaft wieder werden müssen. Trotzdem ist es wichtig, dass sie einfach unter Beobachtung stehen und wir es einfach wissen, damit wir euch einfach gut betreuen können. Sowohl wir Hebammen als auch der Arzt, die Ärztin, die euch eben in der Schwangerschaft betreuen.
Ich hatte es vorhin schon angesprochen, die Schwangerschaft kann auch aufgrund fetaler, also kindlicher Gründe als Risikoschwangerschaft eingeordnet werden. Marie, was können da Ursachen dafür sein? Ich glaube, das interessiert die Hörerinnen und Hörer auch.
Ja, darauf gehe ich gerne nochmal ein. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass während verschiedener Ultraschalluntersuchungen, die ja gemacht werden in der Schwangerschaft, Auffälligkeiten auftreten. Wie zum Beispiel, dass das Kind ein bisschen zu klein ist oder dass es vielleicht auch Hinweise darauf gibt, dass genetische Besonderheiten aufgetreten sind. Und hier ist es einfach wichtig, engmaschig zu betreuen und da einfach weiter zu beobachten, wie entwickelt sich das Kind im Bauch. Hier ist es wirklich wichtig, detailliert zu schauen, woran liegt das? Warum ist das so? Liegt es an der Versorgung? Da muss man dann erstmal so ein bisschen auf Spurensuche gehen. Woran liegt das? Gibt es vielleicht auch Erkrankungen schon in der Familie? Ne? Also, dass man die Anamnese hier nochmal ganz genau anschaut. Gibt es aber, wie ich auch gerade gesagt habe, schon wirklich in der Versorgung Probleme, dass vielleicht an der Durchblutung irgendwas nicht stimmt? Hier muss man natürlich einfach nochmal schauen. Und deshalb hattest du ja auch gesagt, dass vor allem bei Risikoschwangerschaften vermehrt Ultraschalluntersuchungen durchgeführt werden. Vor allem eben, wenn fetale Risiken dazukommen. Alles können wir natürlich nicht sehen, aber wir können heutzutage, und da sind wir ja wirklich, wirklich schon weit in der Medizin im Vergleich, schon auch vor 20 Jahren, dass wir auch im Ultraschall so viel mehr schon erkennen können und hier einfach schon bestimmte Dinge ausschließen, aber auch schon darauf hinweisen können, hey, da gibt es vielleicht eine Auffälligkeit, lass uns da doch nochmal ganz genau drauf schauen. Der Begriff Risikoschwangerschaft, wie ihr seht, ist hier in Deutschland wirklich relativ weit gefasst. Und laut dem Statistischen Bundesamt werden etwa 75% aller Schwangerschaften irgendwann als Risikoschwangerschaft eingestuft. Auch mal total interessant zu wissen.
Hohe Zahl auch, finde ich.
Sehr, sehr hohe Zahl. Und falls euch das betrifft, ihr seid definitiv nicht damit alleine. Und manchmal reicht dafür schon ein geringes Geburtsgewicht des ersten Kindes aus, damit ihr ein Kreuzchen einfangt. Und genau deshalb möchten wir euch auch nochmal sagen, der Begriff ist keine Diagnose, sondern nur eine Einordnung zur besseren Betreuung von euch in dieser Schwangerschaft. Und doch können wir es verstehen und auch manche Frauen empfinden es trotzdem, dieses Wort Risikoschwangerschaft als stigmatisierend, weil es einfach Gefühle und Emotionen auch in einem auslöst. Das können wir verstehen, aber vielleicht hilft euch das nochmal, wenn ihr auch diese Zahl hört, dass ihr wirklich damit nicht alleine seid.
So ein bisschen finde ich auch immer Fluch und Segen zugleich, dass wir so viel untersuchen können heute. Du hast vorhin gesagt, die Ultraschallgeräte, die werden immer genauer, wir können irgendwie mehr diagnostizieren und das ist auf der einen Seite natürlich super toll. Auf der anderen Seite bringt es aber eben auch dieses Kreuzchen Risikoschwangerschaft da mit sich, wo man dann vielleicht sich wieder mehr Sorgen macht, sich mehr beliest, die Schwangerschaft gar nicht mehr so unbeschwert genießen kann. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite unglaublich toll, dass wir so viel inzwischen erkennen können, untersuchen können. Es ist auch wichtig, dass die Medizin so voranschreitet. Aber gerade so diese eigene Intuition, dieses eigene Bauchgefühl geht dadurch oft manchmal in der Schwangerschaft verloren, ne? Und auch so diese Unbeschwertheit in der Schwangerschaft, ne? Dass man irgendwie so eine unbeschwerte Schwangerschaft genießen kann. Das gibt's ja wirklich nur noch ganz selten bei den Frauen, dass die wirklich nach der Zeit, dann nach der Geburt sagen, na, ich hatte so wirklich gar keine Komplikation, oder? Es war so wirklich alles von A bis Z bei allen Untersuchungen immer wirklich tippitoppi, oder? Wie findest du das?
Ja, total.
Ja, das ist echt so ein bisschen Fluch und Segen in einem. Werbung. Marie, seit unserer Zusammenarbeit mit Coro gibt es hier im Büro ja ein neues Highlight.
Oh ja, wir haben inzwischen einfach unsere eigene kleine Snackbar im Büro. Und jetzt gibt es hier Nussmischungen, schokolierte Früchte und andere Snacks immer griffbereit. Die Frage ist nur, ob das wirklich gut ist, ne?
Das ist sehr gut. Und ich finde auch, das Schöne ist, dass sich wirklich jeder daran bedient, weil dafür ist es ja da. Und wir stellen uns ständig so kleine Schüsselchen zusammen, so einfach für zwischendurch, wo von allem etwas drin ist. Also von jedem so ein bisschen, um was jeder eben mag.
Und inzwischen hat auch jeder so seinen Favoriten gefunden, oder? Ich liebe den gerösteten, gesalzenen Bohnen-Erbsenmix zum Beispiel sehr. Oder auch die gefriergetrockneten Erdbeeren in Milchschokolade.
Die Erdbeeren stehen bei mir auch ganz hoch im Kurs. Aber ich mag auch die veganen Erdnüsse im Barbecue-Teigmantel super gerne. Die gehen einfach immer.
Coro hat einfach eine riesen Auswahl an Produkten, egal ob zum Snacken oder zum Weiterverarbeiten. Viele Produkte sind sogar vegan und in Bio-Qualität. Und deshalb möchten wir euch auch heute wieder unseren Partner Coro ans Herz legen.
Mit unserem Code HALLOHEBAMME, alles groß geschrieben und zusammen, bekommt ihr außerdem 5% auf eure Bestellung. Schaut also gerne mal vorbei.
Und jetzt geht's weiter mit unserer Folge.
Ja, unsere Aufgabe als Hebamme ist deswegen eine ganz wichtige. Auch gerade in der heutigen Zeit finde ich wichtiger denn je, denn wir müssen hier gut begleiten. Gerade wenn dieses Kreuzchen im Mutterpass gelandet ist, das merken wir in unserer täglichen Arbeit, um einfach den Druck rauszunehmen und auch so ein bisschen darüber aufzuklären, ja, was bedeutet das eigentlich jetzt für dich konkret in deinem Alltag als Schwangere? Hat es wirklich eine weiterreichende Konsequenz, die deinen Alltag einschränkt? Ist es nur einfach eine Vorsichtsmaßnahme, weil man sollte genauer hinschauen, oder hat es wirklich weiterreichende Folgen? Und was verändert sich eigentlich durch diese Einordnung?
Da sprichst du was Wichtiges an. Ich glaube, diese Fragen stellen sich dann nämlich in genau dieser Situation die Frauen. Und da kommt es natürlich wirklich auf die Situation an und die konkrete Diagnose, warum und welches Kreuzchen gesetzt wurde. Es kann bedeuten, dass man häufiger zu ärztlichen Kontrollen muss oder bestimmte Aktivitäten vielleicht auch eingeschränkt werden müssen. Wie zum Beispiel bei einer Plazenta previa, also einer tief sitzenden Plazenta, die teilweise oder auch ganz über den Muttermund gewachsen ist und diesen überlagern. Auch bei einem Frühgeburtsrisiko kann es sein, dass körperliche Schonung zum Beispiel empfohlen wird. Ne? Und das hat dann natürlich schon Einschränkungen im Alltag, wenn es bedeutet, du musst dich jetzt schonen. Das bedeutet eben, dass man sich mehr hinlegen muss, dass man mehr Ruhe braucht. Ne? Das heißt, die Zeit muss man sich ja auch irgendwie schaffen. Vielleicht ist man ja auch noch voll am Arbeiten und das ist eigentlich nicht möglich. Und so bekommen manche Frauen ein Beschäftigungsverbot und werden eben davon, zum Beispiel von der Arbeit schon befreit, damit sie sich eben schonen können. Das ist aber eben ganz individuell und eben abhängig von der jeweiligen Situation eben, in der die Schwangere auch steckt und welche Komplikationen eben auch gerade eben vorliegen. Und manche werden auch gebeten, sich im Alltag zu schonen. Das fällt sehr vielen schwer, weil was bedeutet denn schonen? Ne? Also jeder lebt ja auch den Alltag unterschiedlich. Manche sind super aktiv und ganz viel unterwegs. Die würden schonen vielleicht ganz anders sehen als andere, die vielleicht weniger zu tun haben oder, ne, also es ist ja
weniger sportlich, vielleicht
weniger
schon
sportlich
sind, ja.
Allein schon sind. Das heißt, welche Sportarten müssen weggelassen werden, welche Einschränkungen kommen da auf einen zu, und die sind ja immer ganz individuell und unterschiedlich in den jeweiligen Leben der Schwangeren. Manche fühlen es als mehr Einschränkung, manche empfinden es als weniger schlimm, sich jetzt mehr zu schonen. Und da setzt es ja eben auch schon an, ne? Dieses Gefühl von, wie empfinde ich jetzt die Schwangerschaft? Wie muss ich mich jetzt zurücknehmen? Welche Gewohnheiten muss ich vielleicht auch sein lassen? Oh, das muss man dann natürlich so ein bisschen rausfinden. Und ja, auch oft unsere Aufgabe, Anja, für uns Hebammen, die Familien und Frauen da abzuholen und da den richtigen Weg auch für sie mitzufinden. Ne?
Und auch den individuellen Weg zu finden.
Ja.
Weil das ist nicht immer gleich, wie du schon richtig gesagt hast. Denn je nachdem, warum die Schwangerschaft als Risiko eingestuft wurde, können verschiedene Maßnahmen notwendig sein oder eben auch nicht. Und beim verzögerten Wachstum des Babys, was du vorhin schon angesprochen hast, da gibt es zum Beispiel häufigere Ultraschallkontrollen oder auch CTGs. Ja klar, weil das einfach sinnvoll ist, um einfach
zu schauen, wie es dem Baby,
ja,
im Bauch
absolut,
geht.
Absolut, absolut.
Wie entwickelt sich das Kind?
Genau, auch bestimmte Laborwerte werden bei manchen Vorerkrankungen regelmäßiger überprüft. Und das macht natürlich auch absolut Sinn. Und zur Kontrolle der kindlichen Versorgung kann eben auch ein Doppler-Ultraschall gemacht werden. Auch das für euch nochmal wichtig zu wissen. Damit schaut man einfach den Blutfluss in der Plazenta nochmal an, den Blutfluss in der Nabelschon nochmal genauer an. Und das macht bei der Einrisikoschwangeren deutlich mehr Sinn, als jetzt zum Beispiel bei der anderen, wo eine ganz andere Thematik dahinter steckt. Deswegen, es ist nicht Schema F, obwohl es manchmal so wirkt, wenn das eine Kreuz fasst es ja alle mit ein, aber ist eben doch mal individuell zu schauen dann immer.
Wir hatten es eben gerade vielleicht schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Einschränkungen, die in den Alltag mit aufgenommen werden müssen, weil zum Beispiel die Schwangere sich schonen muss oder ähnliches, das hat ja nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern auch psychische, mentale Auswirkungen. Darüber würde ich gerne noch mal ein bisschen näher mit dir sprechen. Wie siehst du das?
Ich glaube, das eint alle Risikoschwangeren, sobald sie dieses Kreuz bei sich entdecken, dass irgendwie Sorgen und Ängste aufkommen. Haben ja auch die Frauen, die kein Kreuzchen in diesem Kästchen haben.
Es ist ja schon aufregend genug,
schwanger zu sein.
Da hat man schon wirklich Sorgen und Ängste und genug Fragen eigentlich im Kopf, auch ohne das schon.
Ja, aber was wir schon häufig beobachten ist, wenn dieses Kreuzchen in dem Feld gelandet ist, dass Frauen sich schon, ja, mit normal verlaufenden Schwangerschaften einfach vergleichen, ne? Und sich dann häufig auch so, ich würde jetzt mal sagen, anders fühlen einfach als andere. Und deshalb ist es wichtig, einfach diesen Raum für Gespräche auch zu schaffen und auch immer wieder psychosoziale Unterstützung anzubieten, weil auch das wissen viele nicht, das ist möglich. Ne? Das können entweder die Gespräche mit uns Hebammen sein, das können aber auch Beratungsstellen sein, die es da gibt für Schwangere oder auch Psychologen, Psychologinnen, die einfach damit in die Betreuung rangezogen werden können, wenn man einfach merkt, nee, das übermannt mich und ich brauche da irgendwie mehr Begleitung und Betreuung.
Und in genau diesen Situationen kommt uns Hebammen auch eine ganz spezielle Rolle zu, denn wir begleiten die Frauen ja auch sehr kontinuierlich, ne? Klären darüber auf, wenn sie Fragen zu uns haben. Also nicht nur die Stellen, die du gerade angesprochen hast, sondern auch wir rutschen auf einmal in diese Rolle rein, ne? Nehmen die Sorgen ernst, können sie vielleicht auch teilweise abfedern und sagen, hey, okay, jetzt haben wir die Situation, aber lass uns mal schauen, wenn der nächste Schritt kommt, was wir dann machen. Und hier ist Aufklärung wirklich ein riesengroßes Thema. Richtige Informationen in den richtigen Momenten fließen zu lassen, trotzdem so dosiert, dass sie keine Angst machen, weil das ist ja auch nochmal, ne, so eine Sache, wenn man zu überinformiert ist. Das heißt, die richtigen Informationen trotzdem zu haben, um mit dieser Situation gut umgehen zu können.
Ich finde, da sprichst du was sehr Wichtiges an, weil manchmal hilft das ja schon zu erklären, was gewisse Begrifflichkeiten einfach bedeuten. Wir sind manchmal so in unserem medizinischen Kontext unterwegs und auch Ärzte, Ärztinnen schmeißen da so mit Begriffen um sich und dann sitzt die Schwangere zu Hause. Ja, ich hatte irgendwie nicht mehr Zeit, nochmal nachzufragen, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Und dadurch sind die aber erstmal total verunsichert, wenn sie das gehört haben, dann vielleicht auch nochmal in der Suchmaschine eingegeben haben und damit dann total überfordert in dem Moment. Und gutes Beispiel ist da zum Beispiel Gestationsdiabetes, ne, wenn das so das erste Mal fällt und oder Plazentainsuffizienz. Und da hilft es einfach, nochmal das Gespräch zu suchen, auch mit uns Hebammen, Dinge einfach nochmal einzuordnen, auch nochmal ein Gespräch mit Arzt, Ärztin zu suchen, um einfach den Gesamtkontext der Schwangerschaft und der Diagnose zu betrachten und dann den individuellen Weg eben zu besprechen. Und was bedeutet das jetzt für mich eigentlich konkret? Weil das kann dir keine KI, keine Suchmaschine der Welt und auch kein Forum ausspucken, weil jede Schwangerschaft und jede Risikoschwangerschaft auch vor allen Dingen individuell verläuft.
Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Und trotzdem möchten wir euch jetzt hier zu dem Zeitpunkt auch nochmal mitgeben, auch wenn dieser Begriff in Anführungszeichen Risiko mitschwingt, dürft ihr euch über eure Schwangerschaft freuen. Es ist großartig, dass ein Wunder in euch heranwächst und ihr diese Schwangerschaft erleben dürft. Versucht sie trotz alledem, je nachdem, was für Untersuchungen auch auf euch zukommen, sie etwas zu genießen. Und ihr seid in einer ganz besonderen Lebensphase, in der eben manchmal etwas mehr Beobachtung vielleicht sinnvoll sein kann, aber schafft euch ein paar Inseln für euch, dass ihr euch freuen könnt, dass ihr euch auf das Kind freuen könnt, dass ihr eben diese Schwangerschaft nicht nur negativ, sondern auch positiv wahrnehmen könnt.
Und das fällt manchmal so schwer, wenn man wochenlang ans Bett gekettet ist oder auch in der Klinik liegt.
Ja.
Und ja, gefühlt
einfach die Umgebung sehr belastend auch sein kann.
Man vielleicht auch nicht bei seinen älteren Kindern sein kann, weil eben jetzt die Schwangerschaft das erfordert. Und gibt es irgendwas, was Schwangere jetzt in der Situation konkret tun können, um sich selbst in dieser Zeit zu, ich möchte jetzt mal sagen, begleiten? Wenn sie vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, dass sie eine Hebamme an ihrer Seite haben und auch der nächste Termin beim eigenen Gynäkologen, der eigenen Gynäkologin noch eine Weile hin ist?
Ja, da gibt es sehr viel. Ich möchte nochmal einen Punkt, glaube ich, ansprechen, den haben wir eben schon gesagt, wie zum Beispiel sich gut zu informieren. Auch wenn der Termin sehr weit weg ist, aber sowas im Raum steht, dürft ihr euch trotzdem bei eurem Gynäkologen, der Gynäkologin nochmal zwischendrin melden oder würden wir euch raten. Auch wenn ihr eine Hebamme habt, ruft sie gerne an, fragt sie, kontaktiert sie. Wichtig ist, dass ihr gut informiert seid, aber eben nicht überinformiert. Wir sagen auch gerne nochmal, don't Google with a Kugel. Da ist schon wirklich auch sehr viel dran. Das heißt, schaut, wo ihr auch diese Informationen herzieht, ne? Also lieber wirklich in einem persönlichen Gespräch mit den Leuten, denen ihr wirklich vertraut, die euch in der Schwangerschaft eben betreuen, weil
und
das
auch eure
Internet,
Anamnese kennen.
Genau, und weil das Internet, KI oder ähnliches, die kennen euch einfach nicht so gut wie die Personen, die euch betreuen und können euch so natürlich auch ganz anders beraten oder werden vielleicht auch andere Schritte mit euch gehen, die jetzt anders im Internet stehen, die aber ja für euch in der Situation viel besser sein könnten als die, die jetzt auf irgendeiner Internetseite steht, ne? Den regelmäßigen Austausch, wie gesagt, mit Hebamme und Arzt und versucht vielleicht auch ein paar Entspannungsübungen einzubauen. Wenn ihr merkt, ihr seid sehr angespannt, die Gedanken kreisen, ihr seid dadurch sehr vereinnahmt, dann kann es wirklich helfen, ein paar Meditationsübungen zu machen, achtsame Bewegungen. Und vor allem, wenn ihr Einschränkungen habt, die bedeuten, dass ihr euch wirklich vielleicht schonen müsst, was könnt ihr trotzdem tun? Vielleicht kleine, leichte Spaziergänge, um frische Luft zu kriegen, den Kreislauf im Schwung zu bringen, um einfach rauszukommen, euch mental auch so ein bisschen zu befreien und wirklich auch positive Momente für eure Schwangerschaft zu schaffen. Wir wissen, dass es nicht in jeder Lebenslage, in jeder Schwangerschaft möglich ist, aber wenn ihr jetzt auch keine kleinen Spaziergänge machen könnt, gibt es vielleicht ein schönes Buch, was ihr lesen könnt. Lernt was.
Lenkt euch ab, ja.
Lenkt euch ab, ne? Hört ein Hörbuch. Vielleicht kann man mit Stricken oder auch Häkeln anfangen, ne? Also es gibt viele Dinge.
Die komplette Staffel Keeping Up with the Kardashians gucken.
Kann man. Serienmarathon starten, malen mit Zahlen. Ich weiß nicht, da gibt's ja tolle Dinge, die man auch machen kann, in Ruhe machen könnt, an die ihr vielleicht auch neue Freude finden könnt. Und daran würden wir euch gerne festhalten oder euch den Tipp nochmal mitgeben. Und was ihr natürlich auch machen könnt, es gibt ganz tolle Apps, auch heutzutage schon, die ihr auch runterladen könnt, wo ihr fundiertes Wissen von Ärztinnen und Ärzten, von Hebammen bekommt, auf die man auch vertrauen kann. Da könnt ihr ein bisschen recherchieren und ja, vielleicht ist da ja auch noch was für euch mit dabei.
Und was ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis finde und gerne ergänzen würde an der Stelle, ist, dass ihr Partner und Partnerin mit einbezieht, zum Beispiel mal eine schöne Handmassage oder auch kannst du mir vielleicht mal die Haare waschen? Ja, ich liege jetzt hier schon so lange oder die Kuschelsocken von zu Hause, die würden mir jetzt heute an dem Tag gut tun. Kannst du mir die vielleicht mitbringen, wenn du in der Klinik liegst? Also da gibt es so ganz viele kleine Möglichkeiten, um sich Inseln, wie du das vorhin so schön genannt hast, zu schaffen im Alltag.
Und da sprichst du nämlich was ganz Wichtiges an, Partner und Partnerinnen. Ihr seid nämlich ein ganz, ganz wichtiges Sicherheitsnetz. Zuhören, da sein, nahe sein, mitgehen, mit dieser Schwangerschaft fühlen, die Ängste, aber auch Herausforderungen in der Schwangerschaft mit wahrnehmen. Auch ihr seid Teil der Begleitung und könnt eure Partnerin hier wirklich gut unterstützen und sogar seid ihr nicht nur ein Teil, sondern ein ganz wichtiger und großer Teil davon, weil ihr eine enge Bezugsperson seid. Und doch eine Sache möchte ich noch ansprechen. Wir haben jetzt sehr viel über die Schwangerschaft gesprochen. Aber die Schwangerschaft endet ja auch irgendwann nach 40 Wochen, hoffentlich. Wie sieht das Wochenbett dann aus? Magst du uns dazu noch mal ein paar Worte sagen, Anja?
Ja, das ist irgendwie völlig verständlich, ne? Wenn ein Problem vorliegt in der Schwangerschaft, dass man sich dann von Tag zu Tag auch hangelt. Gerade wenn man in der Klinik liegt und einem die Decke auf den Kopf fällt, da hat man gar nicht den Raum und die Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, wie geht's denn danach weiter. Da hofft man einfach nur, jeden Tag länger schwanger zu sein. Das ist absolut verständlich, aber es ist trotzdem wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, diese gute Vorbereitung für die erste Zeit mit dem Baby, weil zum Beispiel, wenn es Komplikationen gab oder gibt mit, wo man einfach weiß, okay, es ist mit einem früheren Geburtstermin zu rechnen, mit einer Frühgeburtlichkeit zu rechnen, dass man einfach Vorkehrungen dafür trifft, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann diese Zeit für uns gestaltet werden, wie kann die ablaufen, vor allen Dingen auch, wenn ältere Geschwisterkinder da sind. Oder aber, wenn man auch weiß, nee, nach der Geburt wird aller Voraussicht nach eine größere körperliche Schonung notwendig sein, als das normalerweise im Wochenbett ist. Zum Beispiel, weil es eine bekannte Plazenta-Störung gibt oder eine größere geplante Bauchgeburt gibt, dann sollte man einfach schon frühzeitig versuchen, sich Unterstützung an Bord zu holen. Denn gerade in dieser sensiblen Phase des Wochenbetts ist jede Entlastung ein Geschenk und nochmal mehr, wenn man schon so eine anstrengende und komplikationsreiche, risikoreiche Schwangerschaft hinter sich hat.
Total. Und mit Vorbereitung, du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, meinen wir nicht nur die Kliniktasche oder das Babybett schon hinzustellen, was auch super sein kann, sondern wirklich den Alltag zu organisieren. Kleines Beispiel hast du gerade schon gesagt, die Betreuung der älteren Geschwisterkinder, wenn man auf einmal plötzlich ins Krankenhaus muss, ne? Auch in der Schwangerschaft, aber auch im Wochenbett kann das ja nochmal vorkommen. Wenn vielleicht eine Krankheit nochmal aufbricht oder nochmal aufflammt, ne? Dann können da auch nochmal Dinge sein, dass man wirklich nochmal ins Krankenhaus muss oder man einfach nach Geburt auch länger im Krankenhaus bleiben muss. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch hier Unterstützung reinholt. Wer von euch kommt für euch auch in Frage? Nicht jeden möchte man ja auch in dieser ganz besonderen Zeit um sich haben. Sind es Freunde? Sind es Familie? Welche Bekannte können vielleicht dazukommen? Und wer kann im Haushalt vielleicht auch helfen? Und da möchten wir euch nochmal auf was Kleines hinweisen, denn es ist ja nicht nur immer die Familie, die helfen kann, sondern viele Krankenkassen können hier auch unterstützen und übernehmen. In solchen Fällen, wenn zum Beispiel auch ein ärztliches Attest ausgestellt wird, sowohl von gynäkologischer Seite aus als auch von kinderärztlicher Seite aus, können hier bestimmte Haushaltshilfen zugezogen werden, die zum Beispiel putzen, einkaufen, die Betreuung von Geschwistern, Kindern mit übernehmen können. Es gibt wirklich da ganz tolle Angebote, über die man sich auch mal informieren kann, welche Hilfe man auch außerhalb des eigenen Kreises sozusagen noch hinzuziehen kann. Und auch ehrenamtliche Angebote gibt es, wie zum Beispiel Welcome. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, da könnt ihr euch gerne auch nochmal informieren, sind tolle Optionen. Da gibt es Freiwillige, die ganz unkompliziert bei Alltagsaufgaben oder auch zu bestimmten Terminen begleiten können, die einen hinbringen können, wieder abholen können. Und wenn man Glück hat, gibt es in einem eigenen Ort vielleicht auch ein Familienzentrum oder andere Initiativen, wie zum Beispiel eine Mütterpflegerin, gibt es auch in verschiedenen Städten, die in solchen Netzwerken eben auch zu finden sind oder eben auch in dem Wochenbett helfen können. Und ein Tipp, den ich außerdem euch noch gerne mitgeben möchte, ist, wer kann, sollte vor der Geburt vielleicht einige Mahlzeiten nochmal einkochen oder einfrieren. Dazu muss man jetzt sagen, wenn ihr natürlich einen stationären Aufenthalt in welchen Kliniken oder sowas habt, ist das natürlich nicht möglich. Aber vielleicht könnt ihr ja jemanden darum bitten, wenn ihr wisst, ihr kommt jetzt nach Hause, dass einfach vielleicht auf jeden Fall der Kühlschrank schon mal voll ist, eingekauft ist oder jemand wirklich auch da ist, der die Wäsche macht. Ihr könnt Freunde oder Familie bitten oder eben auf diese anderen Netzwerke und Angebote zurückkommen, die ich gerade gesagt habe.
Das ist so eine unglaubliche Entlastung im Wochenbett, wenn man jemand hat, der warme Mahlzeiten kocht und vorbeibringt. Ja. Und viele Familienmitglieder oder auch Freunde, Freundinnen sind ja unglaublich dankbar, wenn sie was an die Hand bekommen, wo sie einfach wissen, okay, da können sie unterstützen im Wochenbett, sind aber nicht nervig und können aber aktiv was dazu beitragen. Und das sind warme Mahlzeiten immer eine schöne Sache. Hatte ich neulich in der Wochenbettbetreuung, da wurde dann so eine Liste, Kreuze an, was ihr morgen gerne essen wollt.
Ach,
und
schön,
dann ja, wurde das toll. Wurde das dann per WhatsApp zugestellt und nächsten Tag stand das vor der Tür. Das fand ich irgendwie total nett. Und da spielt ja noch eine Sache gleich mit rein, ne? Wenn wir so hören, Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen unterstützen, bringen Mahlzeiten. Ihr solltet euch über das Thema Besuch im Vorfeld wirklich mal Gedanken machen. Wer darf kommen in dieser sensiblen Phase? Und vielleicht ist aber auch einfach mal Ruhe angesagt, gerade wenn eben so eine Vorgeschichte war. Und wenn die Schwangerschaft körperlich und emotional schon so erschöpfend war, dann ist das völlig okay, den Fokus erstmal nur auf sich und das Baby zu richten. Das ist immer okay im Wochenbett. Aber noch mal mehr, wenn eben so eine Vorgeschichte war, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und da gibt es immer so einen schönen Satz, den ich auch gerne beim Wochenbetten immer sage. Besuch kann warten, eure Erholung einfach nicht. Punkt. Die Zeit gibt euch keiner wieder. Und vielleicht noch als Abschluss von meiner Seite. Viele Risikoschwangerschaften enden mit einer ganz normalen Geburt. Das kann ich von mir damals auch nur so bestätigen. Und auch einem gesunden Baby. Meine Tochter ist inzwischen 10. Hat keine Folgen davongetragen. Und das zeigt noch mal so schön, die Einstellung Risiko ist keine Vorhersage, sondern ein Warnhinweis, der auf jeden Fall ernst genommen werden sollte. Aber gleichzeitig seht das auch als Einladung, einfach genauer hinzusehen.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt, liebe Anja. Also liebe Schwangere, ihr seid damit nicht alleine. Ihr werdet gut betreut und eure Schwangerschaft ist genauso wertvoll wie andere auch, unabhängig von irgendwelchen Kategorien oder Kreuzen, die in irgendwelche Heftchen gesetzt werden. Ihr seid großartig und eure Kinder und eure Schwangerschaft auch.
Wir hoffen, wir konnten euch etwas Orientierung geben und wie immer gilt, lasst euch nicht verunsichern, sondern informiert euch, sprecht mit eurem Betreuungsteam und vertraut auch auf euer Bauchgefühl, weil die eigene Intuition in der Schwangerschaft ist unglaublich wichtig.
Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge mit dabei wart. Wir hören uns übernächste Woche wieder. Bis zur nächsten Folge.
Eure Anja
und Marie.
Tschüss.
Halt, stopp!
Bevor ihr unseren Podcast verlasst, abonniert ihn doch ganz schnell, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denn so könnt ihr uns ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung von euch oder wenn ihr uns einen Kommentar auf Spotify dalasst.